Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein. Heute widmen wir uns im Primo Medico Fachärzte Talk einem Thema, das oft unterschätzt wird und dennoch zu den gefährlichsten Krebserkrankungen bei Frauen zählt, dem Ovarialkarzinom. Gerade weil Eierstockkrebs lange Zeit kaum spezifische Beschwerden verursacht, wird er häufig erst spät erkannt, mit entsprechend schwierigerer Behandlung und Prognose. Umso wichtiger ist es, über Risiken, Symptome, moderne Therapien und neue Entwicklungen in der Medizin zu sprechen. Ich freue mich sehr, heute Frau Professor Dr. Tanja Fehm vom Universitätsklinikum Düsseldorf zu diesem Thema begrüßen zu dürfen. Frau Professorin Fehm, warum wird Eierstockkrebs häufig erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt?
Das große Problem beim Eierstockkrebs ist es, dass es keine Frühsymptome gibt, wie zum Beispiel Blutung oder Schmerzen. Das heißt, dass die Patienten häufig erst dann zum Arzt oder Ärztin gehen, wenn sie zum Beispiel Bauchwasser haben oder Verdauungsprobleme haben und dann eben der Eierstockkrebs in der Regel erst in einem sehr fortgeschrittenen Stadium dann diagnostiziert werden kann. Beim Gebärmutterhalskrebs kann man zum Beispiel über den Gebärmutterhalsabstrich feststellen, wenn was nicht stimmt. Beim Gebärmutterkrebs kommt es ja häufig zu vaginalen Blutungen als Frühsymptom. Und beim Eierstockkrebs gibt es eben keine frühen Warnzeichen. Diejenigen Eierstockkrebserkrankungen, die wir sehr früh erkennen, sind meistens Zufallsbefunde, dass zum Beispiel ein CT gemacht worden ist und man dann eben eine Auffälligkeit am Eierstock sieht oder dass der Gynäkologe oder Gynäkologin einen vaginalen Ultraschall gemacht hat und eine Veränderung am Eierstock sieht. Aber so klassische frühe Warnzeichen gibt es leider nicht.
Warum werden die Symptome von Eierstockkrebs so häufig fehlinterpretiert oder übersehen?
Genau, es ist so, dass Eierstockkrebs sich häufig über Bauchwasser bemerkbar macht, sprich, dass die Patientinnen angeben, plötzlich an Gewicht zugenommen zu haben. Der Bauch ist sehr dick und dann ist der nächste Schritt zum Hausarzt zu gehen und dann eben das Bauchwasser abzuklären. Und dann ist der nächste Schritt meistens, dass man das Bauchwasser punktiert und dann über Umwege dann vielleicht den Eierstockkrebs diagnostiziert. Manchmal ist es auch so, dass Verdauungsprobleme auftreten, weil der Tumor den Darm eben quetscht oder abdrückt und dann die Patienten erst über die Chirurgie aufgenommen werden zur Abklärung eben der Darmproblematik und dann auch über Umwegen dann zu uns in die Gynäkologie kommen.
Und welche Risikofaktoren können die Entstehung eines Ovarialkarzinoms begünstigen?
Also wichtig ist zu wissen, dass ca. 5-10% aller Eierstockerkrankungen, Krebserkrankungen genetisch bedingt sind durch die sogenannte BRCA1 und 2 Mutation, die ja auch schon bekannt ist vom Mammakarzinom. Das heißt, diese genetischen Veränderungen sind sowohl mit einem erhöhten Mammakarzinomrisiko, aber eben auch Eierstockkrebsrisiko assoziiert. Man erkennt so eine genetische Belastung in der Familie meistens dadurch, dass mehrere Familienmitglieder entweder mütterlichseits oder väterlichseits eben gehäuft Brust- und Eierstockkrebs aufgetreten ist. Und wenn das in einer Familie auffällt, sollte man sich dann auch immer an ein familiäres Brust- und Eierstockkrebszentrum wenden, um abzuklären, ob möglicherweise eben so eine genetische Belastung besteht, weil man dann auch Anrecht hat auf präventive Maßnahmen. Ansonsten gilt Eierstockkrebs jetzt nicht klassischerweise als Lifestyle-Karzinom, wie zum Beispiel bei Gebärmutterkrebs, wo wir wissen, dass die Adipositas ein Hauptrisikofaktor ist. Beim Eierstockkrebs ist es eben so, dass es jetzt nicht klassische Risikofaktoren gibt, wo man sagt, okay, weil man jetzt eben eine ungesunde Lebensweise hatte, ist jetzt der Eierstockkrebs ausgelöst worden. Und es gibt auch keine viralen Geschichten, wie zum Beispiel beim Zervixkarzinom, wo wir wissen, dass es durch das HPV-Virus verursacht ist. Also der Hauptrisikofaktor ist die genetische Belastung.
Dennoch, der Lebensstil könnte vielleicht ein bisschen Einfluss darauf haben?
Also im Gegensatz zu anderen Krebserkrankungen, wie gesagt, ist der Einfluss des Lebensstils moderat. Wir wissen, dass es sanfte Einflussfaktoren gibt. So ist es zum Beispiel so, dass Frauen, die die Pille einnehmen, ihr Risiko für Eierstockkrebs reduzieren. Auch Frauen, die zum Beispiel lange gestillt haben oder mehrere Kinder geboren haben. Auch da weiß man, dass dadurch das Eierstockkrebsrisiko reduziert ist. Auch zum Beispiel durch die Eileiterentfernung oder die Sterilisation. Auch da weiß man eben eine positive Assoziation mit dem verminderten Eierstockkrebsrisiko. Aber ein klassisches Lifestyle-Karzinom, wie zum Beispiel Rauchen, Alkohol, das ist natürlich auch nicht gut für Eierstockkrebs, aber es ist jetzt nicht ein klassisches Karzinom, wo man unmittelbar durch die gezielte Vermeidung eines Faktors eben ganz klar sagen kann, dadurch wird das Risiko deutlich vermindert, mit Ausnahme eben, wenn eine genetische Belastung vorliegt.
Genau, Sie hatten das gerade schon erwähnt. Die genetischen Veränderungen könnten eine große Rolle spielen. Können Sie da noch mal kurz drauf eingehen?
Also es ist eben so, dass die BRCA1 und 2 Mutationen mit einem erhöhten Eierstockkrebsrisiko einhergeht. Und deshalb ist es eben wichtig, wenn in der Familie so eine Belastung vorliegt, neben denen, die die Krebserkrankungen haben, eben auch die Gesunden letztendlich zu testen. Weil wenn man bei den Gesunden diese Genmutation nachweist, kann man sogenannte prophylaktische Operationen durchführen oder eben eine intensivierte Früherkennung. Da es für Eierstockkrebs im Gegensatz zum Mammakarzinom keine intensivierte Früherkennung gibt, wird im Gegensatz, was jetzt das Brustkrebsrisiko anbelangt, bezüglich des Eierstocks empfohlen, die Eierstöcke prophylaktisch entfernen zu lassen, und zwar eben so um den 40. Lebensjahr oder mindestens 5 Jahre früher, wie die früheste Eierstockkrebserkrankung in der Familie aufgetreten ist. Natürlich ist es so, dass es für gesunde Frauen sehr schwierig ist, wenn sie zu so einem frühen Zeitpunkt ihre Eierstöcke verlieren, weil es natürlich Auswirkungen auf die Herzgesundheit, auf die Kognition Einfluss hat. Und deshalb ist es auch so, dass man gesunden Frauen, die eine prophylaktische Operation aufgrund einer genetischen Belastung bekommen haben, eben auch eine Hormonersatztherapie bis zum 50. Lebensjahr definitiv empfiehlt.
Einher geht damit auch, dass man keine Kinder mehr dann bekommen kann, oder?
Genau, aber in der Regel ist es ja so, dass man, wenn jetzt so eine genetische Belastung vorliegt, der Zeitpunkt der Eierstockentfernung meistens um das 40. Lebensjahr empfohlen wird. Das kommt immer ein bisschen auf die Konstellation drauf an. Und da ist ja in der Regel dann schon die Familienplanung abgeschlossen, sodass das in der Regel jetzt auch Familienplanung nicht das ganz große Thema ist, sondern eben mehr das Thema, wie man die Wechseljahrsbeschwerden durch die prophylaktische Adnexektomie adressieren kann. Es gibt vereinzelt Frauen, die eben um die 40, 41 sind, eine nachgewiesene BRCA-Mutation hat. Da muss man es dann halt individuell durch die prophylaktische Adnexektomie. Und hier ist es eben so, dass wir den Frauen dringend raten, eine Hormonersatztherapie zu machen. Die Frauen haben natürlich Angst, dass sie dadurch ihr Brustkrebsrisiko erhöhen. Man weiß aber, dass eben, wenn man bis zum 50. Lebensjahr diese Hormonersatztherapie durchführt, das Brustkrebsrisiko sich nicht erhöht, weil die Frauen ja auch normalerweise ihre physiologischen Hormone hätten, sodass man da den Frauen auch die Angst nehmen kann vor der prophylaktischen Adnexektomie.
Adnexektomie bedeutet die Entfernung der Eierstöcke, richtig?
Mhm.
Okay. Mhm. Wie läuft die Diagnosestellung bei Verdacht auf ein Ovarialkarzinom konkret ab?
Also wir gehen jetzt vielleicht von dem klassischen Beispiel aus. Die Patientin hat Bauchwasser, war vielleicht beim Gynäkologen, der hat Veränderungen am Eierstock gesehen, und die Patientin kommt dann zu uns mit der weiteren Abklärung in die Sprechstunde. Im Rahmen der Vorfelddiagnostik wird in der Regel erstmal ein CT vom Bauchraum und auch vom Lungenraum durchgeführt, neben eben den klassischen vaginalen Ultraschall und der gynäkologischen Untersuchung. Zusätzlich wird noch der Tumormarker bestimmt, und dann muss man eben entscheiden, ob man aufgrund der erhobenen Befunde schon die Diagnose Eierstockkrebs stellen kann, weil natürlich Veränderungen am Eierstock oder auch Bauchwasser auch durch andere Krebserkrankungen bedingt sein kann. Und die zweite Frage, die man sich beantworten muss, ist es eine Eierstockkrebserkrankung, die man primär sehr gut operieren kann? Das wichtigste Ziel ist ja, den Tumor komplett zu entfernen. Oder ist es eine Patientin, wo man vielleicht erstmal mit einer sogenannten neoadjuvanten Chemotherapie startet und dann erst operiert? Wenn man sich sicher ist, dass man es gut operieren kann, Dann wird eben in der Regel eine primäre Operation durchgeführt, bestehend aus einem Bauchschnitt und dann der ovarialkarzinomtypischen Operation, die wir gleich ja nochmal diskutieren werden. Umgekehrt ist man sich nicht sicher, ob es wirklich Eierstockkrebs ist oder sich nicht sicher, ob man das primär wirklich gut operieren kann. Dann ist eben die diagnostische Bauchspiegelung die Therapie der Wahl, wo man in der Regel in den Bauchraum mit einem kleinen Endoskop reinschaut, Gewebeproben entnimmt, um die Diagnose Eierstockkrebs zu sichern zum Beispiel. Und zum anderen sich auch wichtige Stellen im Körper anschaut, die entscheiden, ob man eben primär gut operieren kann oder nicht. Es gibt zum Beispiel Stellen, wenn der Eierstockkrebs auf den Dünndarm sitzt, dann wissen wir eben, dass die Patientin jetzt primär mal nicht von einer Operation profitiert, sondern die Chemotherapie entscheidend ist. Also das heißt, anhand der diagnostischen Laparoskopie kann man dann nochmal besser abschätzen, inwieweit eine primäre Operation sinnvoll ist oder nicht, oder ob zunächst mal die Chemotherapie für die Patientin der bessere Weg ist. Das muss man aber nur dann machen.
Das kommt auf den Fall an dann, ne?
Genau, wenn in der Vorfelddiagnostik eben noch keine eindeutige Entscheidung getroffen werden kann.
Und welche Bedeutung hat die Behandlung jetzt in Ihrem spezialisierten Zentrum, dem Universitätsklinikum Düsseldorf?
Wir sind ja ein zertifiziertes Genitalkrebszentrum. Das heißt, wir müssen ja jährlich nachweisen, dass wir sowohl die personellen Ressourcen haben, aber eben auch alle Leitlinien, die es zum Eierstockkrebs gibt, adäquat umsetzen. Das spricht also dafür, dass wir die Patienten im Vorfeld richtig diagnostizieren, dass wir die Patientin entsprechenden Leitlinien adäquat operieren, die Patienten in einen Tumorboard vorstellen und eben dann auch eine leitliniengerechte postoperative Therapie anbieten, sodass die Zertifizierung eben ein ganz entscheidendes Gütesiegel ist, dass die Patienten optimal für den Eierstockkrebs betreut werden.
Und werden die Patientinnen zu Ihnen überwiesen oder kommen die direkt zu Ihnen? Wie ist das?
Das ist ganz unterschiedlich. Zum einen werden die Patienten über die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen zu uns überwiesen. Das können entweder Gynäkologinnen oder Gynäkologen sein. Manchmal sind es auch Gastroenterologen, wenn eben Bauchbeschwerden im Vordergrund stehen, oder Hausärzte und Hausärztinnen. Dann gibt es auch ein Netzwerk von Krankenhäusern, mit denen wir zusammenarbeiten. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass Eierstockkrebs nicht mehr in jeder Klinik behandelt werden darf, sondern dass es eben nur noch Kliniken gibt, die diese Patientinnen betreuen dürfen. Und wir dürfen jetzt in NRW weiterhin diese Eierstockkrebspatientinnen auch betreuen, sind also gehören zu den ausgewählten Kliniken, sodass wir auch sehr viele Patienten eben über andere Kliniken zugewiesen bekommen haben, die zum Beispiel eine Bauchspiegelung durchgeführt haben, gesehen haben, dass es sich hier um Eierstockkrebs handelt und dann die Patienten eben dann zu uns überweisen zur weiteren Therapie, weil sie eben dort vor Ort diese Patienten nicht mehr betreuen dürfen. Dann kommt sicher auch noch ein Teil der Patienten als Notfallpatient, weil sie eben Bauchschmerzen haben oder Bauchwasser und dann über die Notfallambulanz zu uns kommen. Und auch ein gewisser Teil der Patienten als Zweitmeinungspatienten, die sich nochmal informieren möchten, wie die optimale Behandlung beim Eierstockkrebs eben sich darstellt und welche Optionen wir den Patienten hier anbieten können.
Und welche medikamentösen Therapien kommen heute zum Einsatz?
Also die medikamentösen Therapien beim Eierstockkrebs sind sehr standardisiert. Im Gegensatz vielleicht zum Brustkrebs, wo man oft aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auswählen muss, ist eigentlich die medikamentöse Therapie, insbesondere bei Erstdiagnostik beim Eierstockkrebs, sehr standardisiert. Die Patienten kriegen eine Chemotherapie bestehend aus Carboplatin und Paclitaxel. Das sind zwei Substanzen. Mit der entsprechenden Supportivtherapie werden die auch sehr gut vertragen, sofern keine Kontraindikationen bestehen und sozusagen sie ein höhergradiges Stadium haben. Kommt dann noch ein Antikörper hinzu. Das ist der sogenannte Bevacizumab, der die Blutbildung oder Blutgefäßbildung inhibiert. Und dann gibt es eben noch Patientinnen, die zusätzlich einen PARP-Inhibitor bekommen. Da ist die Voraussetzung, dass sie eine BRCA-Mutation haben oder Veränderungen in den Reparaturgenen oder in dem Fall, wo sie eben kein Bevacizumab bekommen. Also da wird es dann schon sehr kompliziert. Das muss man dann auch im Tumorboard entsprechend besprechen. Die PARP-Inhibitoren sind eine medikamentöse Therapieoption, die eben die Reparaturenzyme des Tumors zusätzlich angreifen und damit nochmal einen zusätzlichen Wirkungseffekt haben. Da es eben unterschiedliche Konstellationen gibt, die eben abhängen, ob zum Beispiel eine BRCA-Mutation vorliegt, in welchem Stadium die Patientin ist, ob sie Kontraindikationen gegen gewissen Medikamenten hat, wird dann im Tumorboard eben genau diese optimale Therapie besprochen. Aber sie ist eigentlich relativ standardisiert, aus welchen Elementen sie besteht.
Und welche Nebenwirkungen und Risiken gibt es grundsätzlich?
Die wichtigsten Nebenwirkungen, was jetzt die Chemotherapiesubstanzen anbelangt, sind natürlich der Haarausfall. Das muss man die Patientin darüber informieren. Dann natürlich Blutbildveränderungen in Form eben von Abfall der weißen und roten Blutkörperchen oder Blutblättchen. Patienten haben natürlich auch ein erhöhtes Infektionsrisiko durch die Chemotherapie. Die Polyneuropathie, das sind Veränderungen eben, die Patienten haben so Kribbeln in den Händen und Füßen zum Beispiel. Übelkeit, Erbrechen ist heutzutage aufgrund der entsprechenden Supportivmedikamente eigentlich kein Problem mehr. Das haben wir sehr gut im Griff. Dann kann natürlich auch die Müdigkeit eine wichtige Rolle bei der Chemotherapie spielen. Andere Nebenwirkungen jetzt zum Beispiel des Antikörpers ist eben Bluthochdruck oder Eiweiß im Urin. Die PARP-Inhibitoren können vor allem auch Blutbildveränderungen machen. Aber in der Regel ist es so, dass es dann alles mit den Patienten, Patientinnen sehr sorgfältig in der Aufklärungssprechstunde besprochen wird und die Patientinnen auch einen entsprechenden Leitfaden an die Hand bekommen, wann sie sich dann eben im Zentrum melden sollen, wenn welche Nebenwirkungen auftreten und welches proaktive Nebenwirkungsmanagement man eben betreiben kann.
Und wie hoch ist das Risiko eines Rückfalls? Wie wird die Nachsorge gestaltet?
Also das kann man natürlich nicht so pauschal beantworten, weil das Rückfallrisiko ist natürlich stark von dem Stadium, in dem die Erkrankung diagnostiziert wird, geprägt. Wenn jetzt eine Patientin zum Beispiel einen Zufallsbefund eines Eierstockkrebs hatte, also ein ganz frühes Stadium, dann sind die 5-Jahres-Überlebensraten über 90%. Wenn die Patientin eben schon massiv Bauchwasser gehabt hat, eine Bauchfellkarzinose, also Peritonealkarzinose, dann kann durchaus das Rückfallrisiko schon bei 50-60% liegen. Also das heißt, das muss man immer mit der Patientin anhand des Vigo-Stadiums präzisieren. Und die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist, wie die onkologische Nachsorge ausschaut. Grundsätzlich ist es so, dass ja die Patienten nach der Operation und Chemotherapie zum größten Teil noch eine Erhaltungstherapie bekommen. Medikamentös, solange die Erhaltungstherapie läuft, sagen die Leitlinien, dass eben viertel bis halbjährlich ein CT und Tumormarker neben der gynäkologischen Untersuchung und der vaginalen Untersuchung laufen soll. Wenn dann die Erhaltungstherapie abgeschlossen ist, dann ist es in der Regel so, dass eine rein symptomorientierte Nachsorge erfolgt. Das heißt, die Patientinnen bekommen eine gynäkologische Untersuchung, einen vaginalen Ultraschall und alle anderen Untersuchungen werden nur dann gemacht, wenn spezifische Symptome vorliegen, wie wenn die Patientin plötzlich wieder Bauchwasser, das Gefühl hat, sie hat Bauchwasser oder Schmerzen. Also das CT wird dann nur noch nach Symptomen durchgeführt. In den ersten 3 Jahren ist die Nachsorge vierteljährlich, die ist strukturiert in Deutschland und im Jahr 4 und 5 findet sie nur halbjährlich statt und nach 5 Jahren nur noch einmal im Jahr die gynäkologische Untersuchung und der vaginale Ultraschall.
Und welche neuen Therapieansätze oder Entwicklungen könnten die Behandlung in Zukunft verbessern?
Was ein ganz neuer Trend ist, bei den gynäkologischen Tumoren generell, aber auch beim Eierstockkrebs, ist natürlich der Einsatz von Antikörper-Drug-Konjugaten. Das sind Antikörper, die mit Chemotherapiemolekülen beladen sind. Und man bezeichnet die häufig auch als Chemotherapie-Taxis, weil sie letztendlich die Chemotherapie direkt an den Ort des Geschehens bringen, weil sie eben über den Antikörper die Tumorzelle erkennen und dann dort die Chemotherapie abladen können. Mittlerweile ist jetzt auch schon das erste Antikörper-Drug-Konjugat zugelassen, Das ist gerichtet gegen einen Folatrezeptor Alpha, den man dann auf den Tumorzellen auch bestimmen muss und den man bei fortgeschrittenen therapieresistenten Eierstockkrebserkrankungen eben schon routinemäßig einsetzt. Aber es gibt eben auch sogenannte andere Antikörper-Drug-Konjugate, die derzeit in der klinischen Evaluierung ist und die möglicherweise unser Vorgehen noch weiter verändern können. Was mittlerweile auch schon als Innovation angekommen ist, sind Immun-Checkpoint-Inhibitoren, die das Immunsystem stimulieren. Und auch hier ist es so, dass wir diese Immun-Checkpoint-Inhibitoren in Kombination mit Chemotherapie bei Patienten, die nicht mehr auf eine platinhaltige Chemotherapie ansprechen, in der Rezidivsituation eben anbieten können, sofern eben die Patienten PD-L1 positiv sind. Auch da ist wieder ein Marker notwendig, den wir an der Oberfläche bestimmen. Also ähnlich wie bei anderen Krebserkrankungen, wo man eben Marker bestimmen muss und basierend auf den Markern dann die Therapien auswählt, fängt es jetzt eben auch beim Eierstockkrebs an, dass wir Marker an den Tumorzellen bestimmen und dann eben dem Patienten zielgerichtete Therapien geben. Das ist momentan eben vor allem in der Rezidivsituation, also in der Rückfallsituation.
Wie sehen Sie denn die Zukunft der Früherkennung von Eierstockkrebs? Gibt es da schon eine Tendenz?
Wir hatten ja schon thematisiert, dass es jetzt eine klassische Früherkennung eben beim Eierstockkrebs nicht gibt. Aber eine wichtige Maßnahme sind eben die präventiven Maßnahmen, die man tätigen kann. Es ist zum einen eben diese genetische Belastung in der Familie erkennen, solche Frauen dann gesunde Frauen rausfischen und frühzeitig ihnen präventive Maßnahmen anbieten. Auf der anderen Seite ist es ja mittlerweile so, dass wir eine Theorie verfolgen, dass Eierstockkrebs nicht nur im Eierstock selber entsteht, sondern in den Eileitern und die Tumorzellen dann über die Eileiter auf den Eierstock auftropfen. Und so ist es eben auch wichtig zu wissen, dass wir in den bei gynäkologischen gutartigen Erkrankungen bei abgeschlossener Familienplanung immer den Frauen raten, ihre Eileiter prophylaktisch entfernen zu lassen. Also wenn sie prämenopausal sind, die Eileiter entfernen zu lassen und wenn sie postmenopausal sind, die Eierstöcke entfernen zu lassen. Und es ist eben wichtig, dass man dann nicht erschrickt, dass jetzt der Arzt sowas empfiehlt, sondern dass es eben eine wichtige Präventionsmaßnahme darstellt, entweder die Entfernung der Eileiter oder in der Postmenopause die Entfernung der Eierstöcke. Selbst wenn die Eierstöcke eben nicht verändert erscheinen oder auch die Eileiter nicht verändert erscheinen, sodass wir bei uns das ganz routinemäßig anbieten. Und genauso ist es auch in allen anderen Frauenkliniken, wenn man zum Beispiel Myome sich entfernen lässt oder aus gutartigen Gründen die Gebärmutter entfernen lässt, dann wird man immer gefragt werden, ob man die Eileiter oder die Eierstöcke sich prophylaktisch entfernen lassen möchte, weil es eben keine gute Früherkennung gibt.
Welche zentrale Botschaft möchten Sie Frauen zum Thema Eierstockkrebs mit auf den Weg geben, Frau Professorin Wehm?
Also wichtig ist eben, wenn in Ihrer Familie vermehrt Brust- und Eierstockkrebs auftritt, dass Sie vielleicht auch selber aktiv eben dann den Weg suchen, abzuklären, ob eben eine genetische Belastung vorliegt, weil man eben sehr viel machen kann, wenn eben so ein erhöhtes genetisches Risiko vorliegt. Und wichtig ist eben auch, wenn einem was komisch vorkommt, eben man Bauchschmerzen hat oder das Gefühl hat, der Bauch wird dicker oder das Stuhlgangsverhalten verändert sich, dass man eben sehr sorgfältig auf Veränderungen achtet und dann eben zur Gynäkologin, Gynäkologen oder Hausarzt geht, eben solche Unregelmäßigkeiten abklären zu lassen, weil meistens fällt eben Eierstockkrebs eben über Stuhlgangsunregelmäßigkeiten oder weil der Bauch dicker wird oder weil man vielleicht doch auch Schmerzen im Bauchraum hat, sodass man eben, wenn es nicht vergeht, dann frühzeitig eben den Weg der Abklärung sucht. Ansonsten ist mir eben noch wichtig zu sagen, dass wir mittlerweile den Eierstockkrebs auch sehr gut behandeln können. Zum einen haben wir natürlich die operative Therapie, wir haben natürlich jetzt auch neue innovative medikamentöse Ansätze, sodass wir auch sehen, dass wir zunehmend besser Patienten mit Eierstockkrebs behandeln können.
Frau Professorin Fehm, wie wird denn der Eierstockkrebs operativ behandelt?
Das ist eine sehr wichtige Frage, weil es in der Regel sich um eine sehr ausgedehnte Operation handelt. In der Regel müssen eben die Gebärmutter entfernt werden, die Eierstöcke entfernt werden. Dann ist es so, dass Patientinnen so eine Fettschürze haben, das nennt man das Netz. Die muss auch auf jeden Fall entfernt werden. Und je nachdem, ob es sich um ein Frühstadium handelt oder ein Spätstadium handelt, kommen dann noch weitere Operationsschritte hinzu. Im Frühstadium geht es dann vor allem noch um die Frage, ist das Bauchfell betroffen oder die Lymphknoten, sodass dann hier in dem Fall eben zusätzlich noch eine Lymphknotenentfernung der Beckenlymphknoten und der Lymphknoten entlang der großen Gefäße erfolgt. Wenn es ein fortgeschrittener Eierstockkrebs ist, wo man schon mit dem Auge erkennt, dass das Bauchfell betroffen ist, dann geht es eben darum, wirklich sämtlichen Tumor zu entfernen. Und es kann dann eben auch bedeuten, dass man bei diesen Frauen dann zum Beispiel auch eine Darmoperation durchführen muss, Blasenoperation durchführen muss, am Zwerchfell zum Beispiel das Bauchfell entfernen muss, manchmal auch die Milz entfernen muss. Also Sie sehen, das können ganz, ganz große Operationen sein, die wir dann auch eben nicht alleine durchführen, sondern eben zusammen mit unseren chirurgischen Kollegen und urologischen Kollegen. Und das führt uns auch wieder auf das Thema zurück, wieso zertifizierte Genitalkrebszentren so wichtig sind, weil die eben genau diese Strukturen auch vorhalten müssen, dass wir eben für unsere Patienten immer einen Chirurgen zur Verfügung haben oder einen Urologen zur Verfügung haben, wenn eben entsprechende Operationsschritte notwendig sind.
Frau Professorin Fehm, ich danke Ihnen sehr für dieses sehr interessante Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico. Die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.